Als ich vor 20 Jahren zum ersten Mal zu einem Retreat von Thay kam, das war Pfingsten 1993 am Laacher See, das war mein erster Kontakt mit Thay, mit Meditation, mit Achtsamkeit, mit der Lehre des Buddhas. Ist das jetzt gut vom Ton her?
Es ist dahinter gefallen, also wenn das vielleicht so.
Ja. Besser? Ist das jetzt. Mich stört es. Ist das jetzt okay für euch? Ja? Es halt, ja. Ich habe so das Gefühl. Geht so? Okay. So, nochmal. Vor 20 Jahren kam ich zum ersten Mal zu einem Retreat von Thay. Und das war auch mein allererster Kontakt mit Thay, mit der Sangha, mit buddhistischen Lehren, mit Achtsamkeit und Meditation überhaupt. War total unerfahren vorher. Und ich erinnere mich noch gut, dass ich eines Tages während dieses Retreats da ging in Gehmeditation und dachte, oh, das ist Liebe. Und da habe ich jetzt nicht darüber nachgedacht, ob ich Liebe erhalte oder ob ich Liebe gebe. Ich habe nur das Gefühl gehabt, Liebe berührt zu haben. Das kam sicher und vor allen Dingen durch die Achtsamkeit, die Konzentration, aber auch für die Bäume, durch die Bäume, die Wolken, die Blumen, durch die Sangha. Alles zusammen gab mir diesen Eindruck, das ist Liebe. Und auch in Sitzmeditation bis zum heutigen Tage immer wieder erfahre ich einen Moment, in dem ich denke, ja, das ist Liebe. Aber wenn ich einfach so draußen in der Natur bin und stehe und schaue die Bäume an oder die Wolken, eben wirklich achtsam bin und nicht mich vom Denken und Gefühlen wegreißen lasse, dann komme ich oft zu diesem selben Punkt der Liebe. Liebe muss nicht nur einem Menschen gelten, den wir besonders lieben, sondern Lieben kann eben auch diese Form haben. Und wiederum möchte ich sagen, es ist nicht ich liebe oder ich werde geliebt, es ist einfach die Energie der Liebe dann fühlbar. In der Achtsamkeitsmeditation sind wir weg vom Kopf, unserem Körper, bei unserem Atem. Und Denken und Gefühle werden relativ ruhig. Und unsere Wahrnehmung, je achtsamer wir sind, umso mehr sind wir dann in der direkten Wahrnehmung. Wir denken eben nicht, ach, da hinten ist da etwas, das muss das und das sein, oder das ist, wenn ich das sehe, weiß ich, was das ist. Also Ableitung, Deduktion oder was. Wir sehen etwas und dabei bleibt es. Ohne zu urteilen, ohne anzuhaften und auch ohne zu sagen, oh, das ist schön. Ich kann den Sternenhimmel genießen, aber ich bleibe ruhig. Und sage, oh, wie schön, sonst bin ich aus diesem achtsamen Schauen raus. Im Buddhismus sprechen wir von spiegelgleicher Weisheit. Das ist etwas, was wir auf dem Weg zu Nirvana erreichen können. Ich bin da nicht. Aber der Gedanke ist, das direkte Wahrnehmen, ohne dass irgendetwas von unserem Ich, von unseren Gefühlen oder Gedanken dazwischen käme, dass wir wirklich nur da sind und der Wald, die Bäume, der Baum, der Fluss, die Sonnenstrahlen auf dem Fluss, die Blume da ist und wir da sind und kein Denken oder Fühlen dabei zwischen uns und die Blume kommen, wir wirklich spiegelgleiche Weisheit haben. Das ist etwas, was wir in uns kultivieren können, indem wir täglich achtsame Meditation üben, aber auch immer wieder Zeiten des Alleinseins einplanen. Ich spreche nicht von Einsamkeit und ich spreche auch nicht von Isolation, sondern einfach Alleinsein, dass wir ja, anfangen vielleicht einfach allein zu sein, schauen wir uns dabei fühlen und dann es auch als nährend empfinden können. Vom Alleinsein hat man manchmal Angst, wenn es zu viel ist, ist vielleicht auch zu viel, aber stundenweise oder einen halben Tag oder einen Tag einfach mal allein ist, um zu sich selbst nach Hause zu finden und zur Ruhe zu finden. Ich brauche es unbedingt, ich bin viel unter Menschen, in Plum Village oder in Waldbröl, aber ich brauche meinen Rückzug auch, sonst ist mein Denken, mein Gefühl zu stark und ich möchte mehr. Einfach, ich brauche es als Nahrung und ich möchte einen ruhigen Geist haben. Dass wir also von den Vergnügungen, die uns menschliche Gesellschaft bringt, ab und zu einmal ein bisschen zurückgehen. Der bessere Weg, allein zu sein, ist eben, sich nicht zu isolieren, sondern in Achtsamkeit üben. Und das kann man ja zusammen mit der Sangha machen. Dieses Ruhen, in sich ruhen und dann das andere da sein lassen, ist auch, ich sagte, ist eine Form von Liebe zu erfahren. Und wir können das auch erfahren, wenn wir mit Menschen, mit unserem Partner sind, mit unserem Kind, mit unseren Eltern oder Freunden oder wem auch immer. Wir können dann einfach da sein und den anderen da sein lassen. Erste Mantra der Liebe, das Thay uns gegeben hat, ist: Liebling, ich bin da für dich. Wir kommen vielleicht gerade von der Arbeit zurück oder haben ferngeschaut, vielleicht schlimme Nachrichten in der Tagesschau oder so. Oder ein Gespräch gehabt, das uns emotional sehr bewegt hat. Und dann gehen wir ohne Unterbrechung auf unseren Partner zu und sprechen mit dem anderen. Und natürlich sind all diese Gefühle und Gedanken noch in uns und wir sind nicht wirklich da für den anderen. Wenn wir das tun, wenn wir versuchen, achtsam zu sein, dann kommen wir zuerst einmal an, für uns selbst, bei uns selbst an, beim Atem, in der Stille, beim Körper, einfach zu uns kommen. Thay sagt gerne, Achtsamkeit ist die Fähigkeit zu wissen, was in uns vor sich geht und um uns herum. Und dann schauen wir eben, was in uns vor sich geht. Und es einfach nur bemerken. Wir müssen jetzt nicht, bevor wir mit dem anderen sprechen, lange Meditation zu machen, aber einen Moment, ein paar Atemzüge uns gönnen, bevor wir mit dem anderen sprechen. Und das zweite Mantra der Liebe heißt dann dementsprechend auch: Liebling, ich weiß, dass du da bist und das macht mich glücklich. Ich sagte, Achtsamkeit ist zu wissen, was in uns vor sich geht. Ich bin da für dich. Und das Zweite, ich weiß, was um dich, um mich herum vor sich geht. Ich weiß, dass du da bist. Ich gebe dir meine volle Achtsamkeit now. Jetzt, wo ich still und ruhig bin, gebe ich dir meine Achtsamkeit. Und das kann einfach ein friedliches Miteinander fördern. Das kann sein, dass wir seit langem unseren Partner nicht mehr so richtig gesehen haben, weil wir nach langen Jahren unsere Vorstellung, wie der andere sind, sehr verhärtet haben. Wir wissen ganz genau, wie der andere ist. Wir brauchen da nichts Neues mehr zu entdecken. Er macht jeden Morgen dieses Gesicht, sie macht jeden Morgen diese Bemerkung, wenn sie das und das sieht, was auf dem Tisch ist oder in der Zeitung oder im Radio. Wir kennen uns in- und auswendig. Ja, das sind aber Vorstellungen, die wir haben. Ich kenne das schon und ich weiß das schon. Ich brauche gar nicht mehr hinzuschauen oder hinzuhören. Wenn wir stattdessen einmal zu uns selbst kommen und den anderen gewahr, dem anderen gewahr werden und sagen, ich bin innerlich, ich bin da für dich. Und nicht unsere gewohnheitsmäßige Reaktion haben und unseren Projektionen folgen, sondern nur da sind, dann können wir vielleicht entdecken, dass der andere auch anders reagiert. Dass wir merken, dass das eingefahrene Muster auch durch uns kommt, dass wir immer so etwas tun und der andere darauf so reagiert. Wenn wir das loslassen und einfach nur da sind, kann auch der andere anders reagieren. Achtsamkeit als etwas, das uns hilft, zu uns zurückzukommen und auch unsere Beziehung noch einmal neu, unsere Bezugsperson noch einmal neu zu sehen. Thay sagt nicht umsonst, wenn Paare zueinander kommen möchten, also miteinander leben wollen, heiraten, sagt Thay natürlich, bevor Thay Paare heiraten, sollten sie doch ein Jahr nach Plum Village kommen oder zu uns ins EHB, dass wir dann, Moment bitte, meine Stimme, dass wir dann lernen, als Paar miteinander umzugehen, vor allen Dingen achtsam miteinander umzugehen. Achtsam zuzuhören, achtsam zu sprechen gehört natürlich dazu. Die Liebe zu allen Wesen ist also eine fast Vorbedingung zur Liebe, eine große Hilfe, möchte ich sagen, zur Liebe für den Partner, dass wir einfach, Entschuldigung, is everything back there? Okay, ja. Ja. Dass wir einfach da sind für uns selbst und für den anderen, wenn wir das mit dem Nächsten machen, wir sind da für den Nächsten, dann nehmen wir unserem Partner nichts weg. Wir sind da und üben uns in Achtsamkeit und in achtsamen Zuhören und achtsamen Sprechen. Nächstenliebe heißt einfach, dass ich alle meine Liebe allen Menschen gebe. Und ob ich jetzt, dann übe ich mich in den Fähigkeiten zu lieben und meine Liebe zum einen ausgewählten Partner wird dadurch stärker und nicht schwächer. Aber es ist nicht so leicht, immer nur achtsam zu sein und liebevoll zu Menschen, die wir gar nicht kennen. Und deshalb haben wir die Sutra der Liebe, deshalb haben wir die Lehre oder haben wir Meditationen und Sutren, die uns dabei helfen. Wir haben die Sutra über die Liebe. Der Buddha sagt, mögen wir alle Menschen lieben, seien sie groß oder klein, stark oder schwach, wie anwesend oder abwesend, oder sichtbar oder unsichtbar und so weiter. Mögen wir sie alle lieben und mögen wir niemandem jemals Böses wünschen oder gar Schaden zufügen. So wie eine Mutter, die ihr Kind liebt, so möchten wir alle Menschen lieben. Und eine Mutter, die ihr Kind liebt, rettet ihr Kind unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Und so sollten wir zu allen Menschen sein. Und wer so lebt, der braucht den Tod nicht zu fürchten, sagt der Buddha. Und aus dieser Sutra des Buddhas wurde die Metta-Meditation, die wir heute Morgen für die erste für uns selbst gemacht haben, entwickelt Und das heißt, wir haben heute nur für uns möge ich glücklich sein gemacht. Jai hat es aus den 4 ursprünglichen Sätzen, möge ich glücklich sein, möge ich gesund sein, möge ich sicher sein und außer Gefahr und möge mein Geist ruhig und friedvoll sein, hat Teil 9, glaube ich, vielleicht sind es auch 10 oder 11 Sätze gebildet. Wir haben sie heute Morgen gehört. Möge ich glücklich sein, möge der Mensch, den ich liebe, glücklich sein, möge der Mensch, der mir neutral ist, glücklich sein. Und möge der Mensch, der mich verletzt hat, glücklich sein. Und dasselbe haben wir auch in der 5. der 5 Erdberührungen. Möge der Mensch, der mich verletzt hat, glücklich sein. Möge er nicht leiden, damit er aufhört, andere leiden zu lassen. Ich selbst liebe auch die 3 Erdberührungen sehr, die wir seltener lesen als die 5. Aber in den 3 Erdberührungen haben wir auch unsere Liebe und Dankbarkeit für unsere Ahnen, Blutsahnen, geistige Ahnen. Und dann, ich bin eins mit allen Wesen, die in diesem Moment auf dieser Erde sind. Ich bin eins mit denen, die einsam sind und sich nach Liebe sehnen, nach etwas ganz Wunderschönem, Heiligem, Reinem. Ich bin eins mit denen, die in Kriegsgebieten verletzt sind oder einen lieben Angehörigen verloren haben. Ich bin eins mit denen, die die Waffen herstellen und verkaufen. Ich bin eins mit denen, die in Hungersgebieten Hunger leiden, und eins mit denen, die in reichen Industrieländern diese Hungersnot mitbedingen. Ich bin eins mit allen Wesen. Das stärkt uns in unserer Liebesfähigkeit, unser Herz, unser Geist werden gestärkt, und wir selbst fühlen uns reifer und besser, geben mehr Liebe unseren beliebten Menschen und können unser Leben besser meistern und haben ein bisschen mehr Liebe und Mitgefühl und Offenheit für alle Menschen. Ja, dazu gehört noch einmal Zeit, die wir allein verbringen in Meditation, Muße und Ruhe. Ich weiß auch, dass wenn wir in unserer Familie leben, mit Kindern, dass es sehr schwer sein kann, Zeit zu finden, um zu meditieren. Dass es schwer sein kann, diese Ruhe, dieses Alleinsein zu nehmen. Und wenn ich sage zu Menschen, die sagen, ich bin so sehr im Stress, ich kann nicht auch noch meditieren, ich habe eh keine Zeit, dann verstehe ich das von Herzen. Aber ich weiß auch, dass jemand, der wirklich im Stress ist, gerade dann die Meditation braucht. Weltweit von Menschen, von Ärzten, Trainers, Therapeuten, gilt Achtsamkeit als das Mittel, das am meisten bei Stress eben hilft. Und dann vielleicht doch besser, sich diese Zeit zu gönnen. Ich sagte, vor 20 Jahren kam ich zu Thai. Aber ich behaupte jetzt nicht, nur weil ich 20 Jahre meditiere, seit 15 Jahren Nonne bin, dass ich deshalb ein Ausbund an Liebe und Frieden sei. Und die Meditation hilft mir, sie hilft auch zur Transformation, ja, aber sie hilft auch einfach, dass ich mit den Dingen, die geschehen, besser umgehen kann. Dass die Verletzungen, die Wut, der Schmerz immer noch da sind. Aber ich muss dank der Meditation nicht oder der Achtsamkeit nicht so spontan reagieren. Ich habe die Möglichkeit, einen Schritt zurückzutreten und zu schauen, wie gehe ich damit um, bevor ich vielleicht dann entschließe, ich mache nur eine Gehmeditation oder ich spreche später mit dem anderen. Jetzt möchte ich einfach einmal mich um mich kümmern. Und in dem dritten Mantra, im dritten Mantra der Liebe heißt es dann auch, Liebling, ich weiß, dass du leidest. Und im vierten, Liebling, ich leide, bitte hilf mir. Erklär mir, warum du das gesagt oder getan hast. Das heißt, dass wir nicht im Streit immer weitermachen, sondern dass wir uns rausnehmen können aus der Situation und später zurückgehen können, um eine Erklärung zu geben, zu entschuldigen, wieder gut zu machen oder eben um eine Erklärung zu bitten. Ich möchte heute nicht unbedingt weiter über die Mantra der Liebe sprechen. Es ist nur ein Weg, sich zurückzuziehen und dann zu sprechen, wenn wir ruhig sind. Wenn wir in Krisen sind, Streit haben, Schwierigkeiten haben, der andere uns verletzt, dann haben wir die Neigung zu sagen, dem anderen Motive zuzuschreiben, von denen wir gar nicht wissen, ob es wahr ist. Wir sagen, oh, er tut das sozusagen aus Bosheit, weil er uns eine, wie heißt das, dass er sich an uns rächen möchte, weil er geizig ist oder weil sie mich eben eh nicht mag oder weil sie so ist, sie ist immer so unangenehm. Was auch immer wir denken zwei Dinge nicht. Und das eine ist, oh, vielleicht kommt das meine Empfindlichkeit, mein Schmerz aus meiner Lebensgeschichte. Vielleicht berührt das, wie wir es gerne sagen, drückt das meinen Knopf, presses my buttons. Vielleicht sind das Dinge, die aus meiner Kindheit kommen, mein Vater, meine Mutter Dinge getan haben, auf die ich allergisch unangenehm reagiere und jetzt tut es mein Mann, mein Sohn und ich reagiere aus meiner Lebensgeschichte heraus und nicht auf das, was wirklich jetzt geschieht. Oder aber wir sehen nicht, und dabei hilft uns die Achtsamkeit sehr, dass wir unsere Reaktion hinterfragen. Warum reagiere ich jetzt so? Warum fühle ich mich so verletzt oder warum bin ich jetzt so wütend? Und schauen, woher kenne ich das Gefühl her? Kenne ich es aus meiner Kindheit? Ja, das kenne ich von da und da. Ja, das wurde eben wieder berührt, diese Same in mir. Oder aber ich sehe nicht, was den anderen wirklich bewegt. Ich denke, ja, ich denke, der tut das aus Neid, aus Eifersucht, dass er mich so verletzt. Aber ich weiß es nicht. Ich mache mir einfach ein Urteil über den anderen, ohne den anderen zu kennen. Und dann sagt Tai, are you sure? Bist du sicher? Geh doch mal und frag nach. Warum tust du das? Und das können wir auch tun. Aber wir können uns auch darin üben, zu fragen. Wir können uns darin üben, zu fragen, uns selbst zu fragen, warum mag der andere das wohl tun? Vielleicht geht es ihm nicht gut. Vielleicht hat er Probleme. Und vielleicht liegt das in seinem Bewusstsein. Ist das die Grund, die Quelle dafür? Beispiel, wenn unser Teenage-Sohn gerade seine erste Freundin hat und jetzt haben die beiden Streit, dann wird ihn das so beschäftigen, Und er muss es mir ja nicht erzählt haben. Ich weiß vielleicht nichts davon. Aber ich kann einmal versuchen zu verstehen, was kann es sein. Oder der Partner hat Probleme, vielleicht mit der Ursprungsfamilie, mit den Eltern oder am Arbeitsplatz. Ich muss nicht immer denken, der andere will mir Böses. Ich kann natürlich fragen, aber ich kann mich auch in Empathie üben, in Einfühlung, mich hineinversetzen in den anderen. Dann kann ich auch immer noch fragen. Nur wenn wir nicht fragen und uns auch nicht versuchen hineinzuversetzen, dann reagieren wir auf den Stress oder auf die Aggression des einen mit Aggression oder zumachen. Und dann kommt wieder mehr Reaktion vom anderen und wieder mehr von uns. Wenn wir uns aber mit dem anderen liebevoll beschäftigen, selbst wenn wir die Antwort nicht ganz wissen, dann bleiben wir in Verbindung und denken nur, der andere hat jetzt Probleme. Und dann sind wir nicht so wütend und verletzt. Ähnliches ist mit unseren Vorstellungen. Ähnlich sind auch unsere Vorstellungen der Grund für unsere Erwartungen. Wir haben oft Erwartungen an andere, deren wir gar nicht so bewusst sind. Wir wollen etwas, ohne dass wir es unbedingt aussprechen, von unserem Partner. Nicht nur, dass er uns treu ist, dass sie dieselbe Art Leben führt wie wir. Den Kindern nicht nur, dass sie in der Schule gut sind oder dass sie brav angepasst sind, vielleicht heute etwas weniger in der modernen Zeit. Aber wir haben unsere Vorstellung, wie der andere sein soll, unsere Erwartung. Und die können wir auch ein bisschen hinterfragen. Was kommt da aus meinem Leben? Was tue ich dem anderen an, indem ich diese Erwartungen habe? Kann er sie überhaupt erfüllen? Und dann können wir natürlich auch mit Partner, Partnerin oder Sohn oder Tochter darüber sprechen und fragen, haben wir denn diesen Wunsch, so zu leben, gemeinsam? Ist das eine gemeinsame Basis? Oder wollen wir nur vom anderen, dass der andere so lebt, wie wir das wollen? Selbst wenn man lange zusammen in einer Familie lebt, ist es schön, wenn man sich einmal hinsetzt und von dem spricht, was wir so unausgesprochen meistens vom anderen erwarten. Es gibt viele Menschen immer in unseren, weltweit in unserer Plum Village Tradition, die immer wieder sagen, ich möchte gern in einer Lebensgemeinschaft, in einer Hausgemeinschaft, Wohngemeinschaft sein mit vielen Praktizierenden. Das stelle ich mir schön vor. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich das wünschen. Das kann ich auch gut verstehen. Nur kommt weltweit meines Wissens nichts zustande. Meines Wissens existiert keine größere Wohn-Lebensgemeinschaft in unserer Praxistradition. In den Niederlanden, und das fand ich interessant, gab es ein Projekt. Also ich spreche jetzt nicht von Praxiszentren, da gibt es auch weltweit von Laien, glaube ich, nur Intersein. In den Niederlanden gibt es so ein Gemisch, da kann man auch am Wochenende hin zur Praxis, aber sie machen, es ist kein Praxiszentrum, da können auch andere Gruppen hin, und die dort wohnen, sind oft gar nicht dabei. Sie wollten eine solche Lebenspraxisgemeinschaft, und zwar 5 Freundinnen. Die eine wurde Nonne dann, die andere hat sich verliebt und die dritte zog mit ein und dann aber auch wieder aus. Sie sind jetzt nur noch zu zweit. Sie haben jahrelang dazu gebraucht, das aufzubauen. Also zwei davon hatten Geld, sie hätten gleich das Haus bauen, kaufen können. Sie haben immer gesagt, nein, wir bleiben hier und besprechen zuerst, was wir wollen. Die Grundsätze waren die 5, ich weiß nicht, die 14, auf jeden Fall die 5 Achtsamkeitsübungen, vegetarisch leben, Beginning New machen bei Problemen und so weiter. Es gab einiges, was man sehr leicht besprechen konnte. Aber wirklich so miteinander leben, da haben sie jahrelang miteinander geübt, bevor sie sich da eben an den Hauskauf wagten, das zusammen machten. Und es wurde, sind nur noch zwei übrig und sie suchen, und auch da ist es schwer, Menschen zu finden, die wirklich in einer Gemeinschaft leben können und nicht weggehen, wenn es schwierig war. Hier in Deutschland gab es jemanden, der das gerade im letzten Jahr initiieren wollte und wirklich auch viel kamen und interessiert waren. Und sie hat gleich am Anfang gesagt, was sie wollte. Aber sie hat es nicht gleich am Anfang gesagt. Im zweiten oder dritten Meeting dann haben wir gesagt, so geht das nicht, so geht das nicht. Und das will ich auch nicht, dass die Gruppe dann auseinanderging, weil sie von anderen forderte, vegan zu leben, dieses, jenes zu machen. Und die wollten das dann nicht. Also Sachen muss man lange, lange in mittelgroßen, nicht allzu großen Kreisen besprechen. Das Miteinanderleben, dem anderen nicht unsere Forderungen und Erwartungen aufzwingen, sondern sehen, dass man wirklich miteinander leben kann. Wenn ich meine Glocke habe. Die Liebesfähigkeit aufbauen, die Kraft des Herzens, dafür haben wir, wie gesagt, in der Praxis viel, viel Hilfe, die Mantren der Liebe und was immer ich eben erwähnt habe. Es heißt immer, wer sich selbst nicht lieben kann, der kann auch andere nicht lieben. Wer nicht Liebe geben kann, der kann nicht lieben. Wir alle haben große Sehnsucht in unserem Herzen nach Liebe. Wir leiden unter Getrenntsein und Fremdheit. Oft wollen wir das nicht wahrnehmen und verdrängen das durch Streben nach Macht, nach Geld, nach Vergnügungen und was auch immer. Wir sehnen uns nach Liebe, um diese Getrenntheit zu überwinden und Verbundenheit zu erleben. Aber das Problem ist, dass wir nicht nur, dass wir diese Sehnsucht haben, sondern dass wir Liebe gar nicht geben wollen, sondern nehmen möchten. Und das Problem dabei ist vor allen Dingen, dass wir sie oft gar nicht annehmen können. Wir sehen uns nach Liebe, wollen sie nicht geben, sondern haben. Und wenn wir Liebe erhalten von einem Menschen, wenn jemand liebevoll auf uns zukommt, dann machen wir ganz oft dicht und laufen innerlich davon. Wir haben Angst vor der Liebe. Deich spricht gerne von Hungergeistern. In Asien sind das traditionell die verstorbenen Seelen und die verstorbenen Geister, die Geister der Verstorbenen, die nicht Ruhe finden. Und man stellt ihnen dann in den Vorgärten und in den Tempeln und so weiter wirklich kleine Schüsseln mit Reis und so Essen hin. Auch wir in Plum Village in Waldbröl haben Zeremonien für die Hungergeister. Vor allem in Waldbröl, in dem großen Haus, für die ehemaligen Bewohner dieses Hauses. Da lehrt uns aber auch darin, uns selbst zu sehen. Dass wir uns so nach Liebe sehnen, aber das, was da ist, oft gar nicht annehmen können. Die Hungergeister haben einen dicken Bauch, einen dicken Kopf mit einem riesen Mund, aber eine ganz enge Kehle. Sie können nichts schlucken, was man ihnen anbietet. Das ist gerne für Thai ein Symbol für den modernen Menschen, der immer sucht nach Liebe und Befriedigung, aber das, was da ist, nicht annehmen kann. Für uns so ziemlich alle, sicher, es gibt Ausnahmen, das weiß ich, aber für die meisten Menschen ist Mutterliebe die erste Liebe, die wir im Leben erfahren haben. Normalerweise, wenn Mütter ihr Baby haben, sind sie sehr, sehr glücklich. Und sie schauen das Baby an und strahlen und lächeln. Das Baby bringt sein erstes Lächeln. Die Mutter ist außer sich vor Glück und Freude. Das Baby macht nur irgendwelche kleinen Laute. Hörst du, wie das Baby macht? Und wenn das Baby erstmal Mama sagt, oh, welche Freude. Das Kind erfährt dadurch, dass es geliebt wird. Dass es angenommen wird, so wie es ist. Es braucht nichts zu tun oder zu leisten. Es ist einfach da und bringt so viel Glück. Es muss nicht gut sein, es muss gar keine Bedingungen erfüllen. Es erhält bedingungslose Liebe von der Mutter. Die Mutter gibt dem Kind das Gefühl, auch von Freude, es ist gut, dass ich kleines Baby, ein kleiner Junge, ein kleines Mädchen, ein kleines Kind bin. Dass ich bin, ist ganz in Ordnung. Dadurch erhalten wir unser Gefühl für Selbstwert. Wenn das gestört ist, das Verhältnis zur Mutter, wenn die Mutter das, wir Psychologen sprechen vom Spiegeln, wenn das nicht gespiegelt wird, die Liebe und die Freude, dann erhält das Kind einen Spiegel, du bist nicht in Ordnung. Aber auch Mütter, die ganz, ganz liebevoll sind, die strahlen nicht so, wenn das Kind jede Nacht weint und schreit. Sie sind nicht wütend, sie wissen, da kann man nichts dran tun, aber sie strahlen nicht ganz so sehr. Wenn das Kind größer wird, drückt es vielleicht Wut aus, Eifersucht, wenn die Mutter gerade mal dem zweijährigen Kind, dem Kind, das 2 Jahre älter ist, auch Zuwendung gibt. Und das Kind zieht an der Tischdecke und runterfällt irgendeine Sache, die die Eltern besonders lieben. Und dann sind sie natürlich auch nicht begeistert. Sie lieben ihr Kind, ja, aber es gibt auch Grenzen. Sie müssen dem Kind auch Grenzen setzen. Dann erfährt das Kind eben, dass diese Liebe dann doch auch bedingt ist. Wenn du brav und lieb bist, liebe ich dich. Und wenn du Wut, Eifersucht ausdrückst oder nicht angepasst dich wählst, dann muss ich ein anderes Gesicht aufsetzen. Eine andere Stimme wird dann zu, also eine ernste Stimme wird dann mit dir sprechen. Und das Kind merkt, jetzt werde ich nicht so angenommen, wenn ich dieses oder jenes tue. Und vor allem bei Gefühlen, beim Zeigen von Gefühlen, sagen wir von Wut, von Neid, von Eifersucht, wenn das nicht akzeptiert wird von den Eltern, dann gibt es viele Studien darüber, dass das Kind dann diese Gefühle nicht mehr zeigt und innerlich eben verdrängt, weil es dann nicht geliebt wird, wenn es wütend ist. Ich sage nicht, dass kein Kind dann mehr wütend ist, die können auch ganz wütend werden, aber es herrscht die Neigung dazu, wenn die Mutter das immer ablehnend auf Wut von einem Kind reagiert oder andere Gefühle, dass diese Kinder diese Gefühle dann auch bis ins Erwachsenenleben verdrängen und nicht zeigen. Das Kind wird also, und das ist ganz normal, das geht weiter im Kindergarten, in der Schule, im Beruf, gelehrt, so darf man sein und so darf man nicht sein. Es gibt Teile, die eben nicht angenommen werden. Und das Kind erfährt Liebesentzug oder Strafen. Oder die Mutter liebt das Kind, aber der Partner ist nicht da oder emotional nicht da. Und das Kind wird als Partnerersatz ein bisschen, als Liebesersatz benutzt. Und erwachsene Männer sagen manchmal heute noch, oder auch Frauen, ich war irgendwie der Partner meiner Mutter und fühlen sich benutzt. Ich selbst habe das Gefühl, immer angepasst. Ich musste angepasst und brav sein. 1947 bin ich geboren. Dann war das vielleicht auch so die Erziehung, dass man angepasst sein musste. Es ist dieses Gefühl, ich bin geliebt des Babys, dem Gefühl weicht, ich werde nicht völlig und gänzlich angenommen. Ich werde nicht so ganz geliebt, wie ich bin. Oder irgendwie, oft denken die Kinder dann auch, irgendwas stimmt nicht mit mir. Wenn ich nicht akzeptiert werde, dann ist das, weil ich zu dick bin, zu faul bin, böse bin. Und deshalb, selbst wenn es aber die Eltern scheiden lassen, alles meine Schuld. Oder deshalb werde ich gestraft. Und dieses Gefühl läuft halt uns ein ganzes Leben lang nach oder ist bei uns. Und in Beziehungen kommt es eben auch immer wieder hoch. Mein Partner, mein Mann, meine Frau liebt mich nicht so, wie ich bin. Und wir wünschen uns die absolute, vollkommene Liebe unseres Partners. Ich erinnere mich noch, wie ich nach meiner Scheidung einmal, ich habe jemanden abgelehnt von den Eltern, weil ich geschieden war, weil ich Depression hatte. Ich habe Arbeit gesucht, die haben mir auch angesehen, dass ich traurig war. Und ich selbst konnte mich auch nicht mehr annehmen, einfach meinen Kopf auf den Tisch gelegt haben. Ich war Atheistin damals. Oh, ich wünsche mir die Liebe Gottes, vielleicht der Einzige, der mich so annehmen kann, wie ich bin. Dieses totale, völlig angenommen werden, ist ein Wunsch, den wir alle haben. Und da ist auch ein verständlicher Wunsch. Nur ist es gut, wenn wir wissen, dass er nicht in Erfüllung gehen kann. Der andere Partner hat auch so seine eigenen Lebensprobleme. Ist kein vollkommener Mensch, sondern hat seine Probleme, ihre Probleme und kann nicht immer auf alles eingehen, was wir uns so wünschen würden. Und daraus, aus diesem Gefühl, nicht so geliebt zu werden und diesen Mangel an Liebe zu spüren, kommt oft auch Wut. In uns sammelt sich einfach eine Art von Wut, dass wir nicht bekommen, was wir wollen. Und wenn manche Menschen jetzt, und wenn einige von euch hier jetzt denken, ach, die übertreibt ein bisschen, dann möchte ich von einem Retreat, einem Wochenendkurs erzählen, den wir vor 3 Wochen im EHB hatten. Da war eine unserer Laienlehrer, er ist Therapeut, gab einen Kurs, in dem jetzt nichts in der Kursbeschreibung, überhaupt nichts von Liebe stand. Es kam nicht ein bestimmtes Art Mensch zu ihm. Die hatten alle Probleme mit der Liebe. Der Kurs hieß, wie hieß der? Was hier und jetzt nicht stimmt. Und Freitagabend fing er an und die erste Frage, sie sollten das schriftlich antworten, war: Stell dir vor, du kommst an einem Sonntag, es ist jetzt Sonntagnachmittag, der Kurs ist vorbei und alle gehen glücklich und genährt nach Hause. Nur du nicht. Du bist unglücklich und frustriert. Was hast du dazu beigetragen, dass das so ist? Die Fragen gehört haben, musste ich lachen. Aber es war eine Frage, die wir schriftlich beantworten sollten. Und die meisten Leute hatten dann schon ihre Antwort. Ja, ich bin Gedanke noch bei der Arbeit. Ich habe Geldsorgen, ich kann nicht loslassen. Ich kann mich nicht öffnen für das, was jetzt geschieht. Ich kann das Gute nicht annehmen, der Hungergeist und so weiter. Es war schon klar, dass in unserer Einstellung sehr viel liegt. Das, was wir annehmen können und nicht an dem Kurs selbst. Es ging nicht darum, dass der Kurs weiter sich absichern wollte, sondern dass wir nach innen schauen. Und am Samstagmorgen dann sprach er über Verhaltensmuster und Glaubenssätze und fragte, was sind eure Glaubenssätze? Und er erklärte, was seine war, irgendetwas auch von diesem, mehr oder weniger, ich werde nicht geliebt. Ich weiß nicht mehr, welche sprachliche Variante er hatte. Und die meisten von uns hatten eben, wie gesagt, ein bisschen, ich fühle mich abgelehnt, ich fühle mich nicht wertgeschätzt, ich fühle dieses, jenes nicht, man nimmt mich nicht ernst oder man hört mich nicht und sieht mich nicht, was auch immer. Aber in dieser Gruppe von, ich glaube, es waren 22 Menschen, waren mindestens 6, die eine ganz bestimmte Art von ich werde nicht geliebt ausdrückten. Und das war, ich muss immer leisten, ich muss immer nach etwas streben, ich bin immer angespannt, ich kann mich nicht entspannen, ich muss immer etwas machen. Das war in unserer Familie das Grundthema. Und eine Frau saß da und weinte ganz bitterlich und der Leiter sagte, bat sie zu sprechen. Und sie sagt, ich habe einen Job, den kann ich nicht machen, das strengt mich zu sehr an, ich muss leisten, leisten. Ich weiß, wenn ich wirklich nur mich anstrenge, dann schaffe ich das, aber ich will so nicht leben. Was, dann lass doch den Job los. Und dann sagt sie, dann habe ich kein Geld. Und sagt sie, und dann? Ja, dann muss ich zu meinen Eltern. Und dann? Dann... Und da fing sie eben nochmal stark an zu weinen. Da werde ich nicht akzeptiert, wenn ich nicht leiste und Erfolg habe. Dann werde ich als Versager angeschaut. Meine Eltern können das nicht annehmen. Da muss man leisten und Erfolg haben. Und da hatte sich, wie gesagt, ziemlich viel Mut angesammelt, dass sie ihr Leben so weiterlebte mit diesen Glaubenssätzen, die aus ihrer Familie kommen. Und mit denen sie keinen Frieden finden konnte. Natürlich könnte sie es ja auch mal ausprobieren. Vielleicht würden die Eltern auch anders reagieren. Und dieses Gefühl, ich muss mir Liebe verdienen, das kennen sehr viele Menschen. Ob es jetzt durch angepasst sein ist oder durch Leistung oder was auch immer. Die meisten von uns kennen das. Als ich gerade verheiratet war, dann dachte ich, oh, so habe ich mir das nicht vorgestellt vor der Heirat, wenn man viel Zeit mit mir verbracht. Und jetzt ging er immer arbeiten und verlor er sich in der Arbeit. Und er hatte einen Sohn, also mein Stiefsohn, du kümmerst dich um Haus und Kind und ich bin weg und arbeite. Und dann sagte ich mir selbst, sei nicht traurig oder gib nicht auf oder sowas. Liebe kann man verdienen. Und später habe ich darüber nachgedacht, wo dieser Satz denn herkam. Ich wurde eine sehr brave, angepasste Ehefrau, die, wie mein Mann selbst sagte, ihm jeden Wunsch von den Augen abließ, bevor er ihn selbst empfunden hat als Wunsch. Heute bin ich nicht mehr so brav und angepasst, aber ich habe damals mir die Liebe verdient. Heute habe ich keine Lust mehr dazu. Aber ich habe mich gefragt, woher kommt dieser Satz in mir? Und dachte, ich musste doch nicht arbeiten, damit meine Mutter mich geliebt hat. Ich habe zu Hause nicht geholfen. Ich bin ein stinkfauler Mensch. Wieso sagt man mir, habe ich das so empfunden? Und dann wurde mir eben klar, dieses Verdienen ist nicht Arbeiten. Beim einen ist es Arbeit, Anstrengen, Leisten. Bei mir halt war es Wohlverhalten. Beim nächsten ist es nochmal was anderes. Und daraus kommt eben dieses Gefühl, ich erhalte nicht das, was ich brauche. Ich muss mich immer nach dem anderen richten, muss mich so verhalten, dass der andere mich liebt. Und da kommt die Anspannung. Und ich möchte, wenn ich darf, eine kleine Übung mit euch machen, eine kleine Meditation. Vielleicht könnt ihr einen Moment die Augen schließen. Wir kommen zu unserem Atem, unserem Körper. Bleiben einfach einen Moment bei uns selbst. Und jetzt suchen wir aus unserer Erinnerung in der letzten Zeit einen Moment, in dem wir ein Problem hatten mit unserem Partner, Familienangehörigen, Freund oder Arbeitskollegen. Wo schon eine Beziehung bestehen. Und fragen uns dann, was war, also es soll etwas sein, wo wir verletzt waren und auch Wut empfunden haben. Wir spüren diese Wut noch einen Moment. Und dann, normalerweise machen wir immer Ich-Sätze, was spüre ich? Jetzt frage ich aber, was hat der andere getan, in mir bewirkt? Welches Gefühl? Wie würden wir es ausdrücken, wenn wir mit ihm sprechen würden? Du liebst mich nicht, du nimmst mich nicht ernst, du hörst mir nicht zu, du siehst mich nicht. Was immer. Du bist eifersüchtig, neidisch auf mich. Was immer. Und wenn wir diesen Satz dann haben, schauen wir einmal, ob der eben nur eine sprachliche Variante ist von diesem Gefühl, ich werde nicht geliebt, werde nicht genug geliebt oder werde nicht richtig geliebt. Oder ob sogar das unser Hauptgefühl ist, niemand hört mir zu, du hörst mir nicht zu, ich werde nicht gesehen, ist das? Sehe ich die Verbindung zu meinem Kindheitsschmerz oder meiner alten Geschichte? Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Ich bleibe jetzt nochmal bei diesem Schmerz, der sich in Wut ausdrückt, meiner Wut, und frage mich, möchte ich diese Wut, diesem Einzelfall genauso wie allgemein, möchte ich diese Wut loslassen in Bezug auf diese Verletzung, nicht geliebt zu werden? Möchte ich diese Wut loslassen? Als letzte Frage, warum nicht? Wozu dient mir diese Wut? Was bringt sie mir? Muss ich mich verteidigen? Bin ich durch diese Wut stark? Fühle ich meinen eigenen Schmerz nicht? Was bringt mir meine Wut? Dann kommen wir einfach wieder zurück zu unserem Körper, zu unserem Atem. Wir haben jetzt vielleicht selbst erfahren, wie wir unser Herz abschotten durch diese Wut, dass da eine Mauer ist, dass wir den anderen nicht wirklich zulassen, dass wir verteidigen müssen oder unseren Schmerz einfach nicht fühlen möchten. Und dadurch, dass wir eben Liebe nicht empfangen, sondern uns zumachen, unsere Gefühle kontrollieren. Wir haben in der Vergangenheit schon einmal Schmerz erfahren durch Liebe und wollen das nicht noch einmal. Es hat so weh getan. Es kann in der Kindheit sein, es kann eine Liebesgeschichte sein. Ich will die Kontrolle über meine Gefühle behalten und lasse nicht nochmal einen solchen Schmerz zu. Und dadurch bekommen wir dann auch nicht die Liebe, die wir brauchen. Aber wir denken, dass die Liebe außen sei. Wir brauchen sie vom anderen. Der andere hat die Fähigkeit, uns das zu geben, was wir brauchen. Und kann uns damit glücklich oder unglücklich machen, je nachdem, ob er uns gibt oder nimmt. Und wie gesagt, er kann nicht immer geben, weil er manchmal müde, gestresst und gereizt ist, was gar nichts mit uns zu tun hat. Oder bestimmte Dinge nicht von uns annehmen kann, was vielleicht auch mehr mit seiner Lebensgeschichte zu tun hat, als mit uns. Oder eben mit uns, und wir können es nicht ändern. Er kann mit seiner Liebe weggehen und wir sind dann ohne Liebe. Wir denken, die Liebe sei außerhalb von uns und erleben sie als sehr unstabil. Dass wenn wir in einer Liebesbeziehung sind, dann können wir uns nicht darauf verlassen, immer nur gehalten und getragen zu sein. Der andere hat seine Schwierigkeiten, wie gesagt. Ich weiß nicht, wer von euch den Roman Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil kennt. War früher mein Lieblingsbuch, mein Lieblingsroman. Und über weite Strecken spricht Musil dann auch von diesem Problem der Liebe, die manchmal da ist und manchmal nicht da ist. Auch bei angeliebten Menschen eben nicht immer zuverlässig und stabil ist. Und er sagt, nun, vielleicht kann man nicht nur immer in der Liebe, in voller Liebe da sitzen mit diesem einen Menschen oder der ganzen Welt gegenüber. Ich spreche doch über Mystikertexte, das ist nicht nur Liebesbeziehung. Vielleicht müssen wir aus dieser Haltung der Liebe der Welt gegenüber auch manchmal raus, um ein Haus zu bauen, den Acker zu pflügen und sonst etwas. Da gehört vielleicht auch eine andere Haltung dazu. Und wir müssen beides haben. Aggression, das eine ist Liebe, das andere ist Verstand. Aggression und Verstand braucht die Welt genauso wie die Liebe. Die Aggression ist jetzt nicht Krieg führen, sondern eben, dass man geht und etwas tut. Nicht Aggression im negativen Sinn. Ingeborg Bachmann hat auch zu diesem Thema etwas geschrieben. Das Hörspiel Der gute Mensch von Manhattan, Der gute Gott von Manhattan. Über ein Paar, das sich in völliger Einheit befindet und der Mann geht dann raus. Ich weiß nicht, ob er einen Anruf macht, zur Arbeit geht, Zigaretten holt. Auf jeden Fall, er kommt wieder, das ist nicht das Problem. Aber die Frau fühlt sich durch das Weggehen, durch das, er geht weg und lässt mich allein und er macht etwas Vernünftiges jetzt, total abgeschnitten, getrennt von dem Einssein, getrennt von der Liebe. Und es ist eben der gute Gott von Manhattan, es ist wirklich der böse Gott von Manhattan, der die Männchen dazu anspornt, immer Dinge zu tun, dass sie diese Liebe, dass sie nicht wirklich in der Liebe bleiben. Also Ingeborg Bachmann hat es nicht so ganz akzeptiert wie Robert Musil, dass das eben Teil des Lebens ist, dass wir nicht nur Liebe erfahren können, sondern uns auch anderen Dingen zuwenden müssen und auch andere Gefühle haben. Und es ist gut, wenn wir es in unserer Paarbeziehung auch akzeptieren können, dass es ein Auf und Ab gibt, dass es so ist, wie es ist. Dass wir mit aller Meditation und Achtsamkeit darum streben, dass wir sie besser machen, aber nicht erwarten, dass sie vollkommen sei. Die Liebe des anderen, der uns so annimmt, wie die Mutter ihr neugeborenes Baby. Ganz bedingungslos. Unsere eigene Liebe ist auch nicht ganz bedingungslos. Wir können uns da genauso wenig drauf verlassen, dass wir immer von unserer eigenen Liebe umarmt werden. Wenn alles gut geht und wir Momente der Muße haben, dann sind wir liebevoll zu uns. Oder es war vielleicht Stress und wir sagen, jetzt nehme ich mir aber eine Auszeit. Wir umarmen uns vielleicht zärtlich und liebevoll. Wir machen was auch immer. Aber wenn da wirklich Stress ist, Schwierigkeiten mit dem Partner, wirklich schwierige Dinge im Leben, nicht nur mit dem Partner, dann kommt unser Kritiker und fängt an, uns zu schimpfen. Du bist so dieses, jenes, sonst was und da ist die Liebe immer mehr weg. Tja, es gibt eine Art von Liebe in uns, die nicht so sehr weggeht, allerdings müssen wir da hinkommen. Und ein Teil davon, was uns im Weg steht, vielleicht ist unser eigenes Selbstbild. Wie ich vorhin schon sagte, wir haben Bilder vom anderen Menschen, von unserem Partner, die stimmen vielleicht nicht mit der Realität überein. Da haben wir auch ein Bild von uns selbst. Und das stimmt vielleicht auch nicht. Ich sagte schon, wir werden von den Eltern, wird einiges, was wir haben und tun und zeigen, nicht angenommen. Und am Anfang verstecken wir das vor den Eltern. Und nachher verstecken wir unsere Aggression, unseren Geiz, unsere Wut, unseren Hass auch vor uns selbst und sagen, nein, ich bin nicht geizig, neidisch, ich bin nicht so. Wir haben ein Selbstbild. Einem guten Männchen, einem liebevollen Männchen, einem, was weiß ich, allen positiven Eigenschaften, Männchen. Und so sehen wir uns und so möchten wir gesehen werden. Aber wenn wir dieses Selbstbild loslassen können, zur spiegelgleichen Weisheit auch auf dem Weg sind, nicht erreichen, aber auf dem Weg sind, dass wir die direkte Wahrnehmung diesen Vorstellungen von uns vorziehen, dann können wir sagen, nicht ich bin gut und das habe ich nicht, sondern ach, jetzt ist Eifersucht da. Und eine Viertelstunde später, jetzt ist Liebe da. Und jetzt ist Freude da. Und jetzt ist Schmerz da. Und jetzt ist Gier da. Jetzt ist uneigennützige Liebe da. Und wir brauchen nicht zu sagen, ich bin so oder so, sondern wie der Buddha sagt in der Sutra über die vier Verankerungen der Achtsamkeit. Wie einer, der gute Augen hat und einen Sack voller Bohnen und Samen hat, so öffnen wir und diesen Sack öffnet und sagt, da sind Mungbohnen, da sind rote Bohnen, da sind Kidneybohnen, da sind Sesamsamen und so weiter. So schauen wir unsere Gefühle an. Da ist Hass, da ist Liebe, da ist Freude, da ist Schmerz, da ist Wut. Ohne anzuhaften, ohne abzulehnen, ohne Kritik und Urteil, mit Gleichmut. Was immer da ist, ist da. Und wir identifizieren uns nicht mit unseren Gefühlen. Wir sind nicht geizig. Wir sind nicht dies oder jenes. Das, was da ist, die Gefühle, die kommen und gehen. Der Buddha sagt, identifizier dich nicht mit deinen Gefühlen. Du bist nicht dieser Körper, du bist nicht diese Gefühle. Identifizier dich nicht damit. Du bist Leben ohne Grenzen. Drei, dieses Lied oder Gedicht geschrieben. Ich bin nicht dieser Körper, ich bin nicht diese Gefühle, ich bin Leben ohne Grenzen. Das Intersein. Und wenn wir in der Meditation sitzen, dann sehen wir, dass unsere Gefühle kommen und gehen. Wenn wir eine halbe Stunde mit unserer Wut, unserem Geiz, unserem nicht loslassen können, sitzen, dann spüren wir, dass sie vorübergehende Natur sind und müssen uns nicht damit identifizieren. Aber wichtiger als das empfinde ich noch, wenn wir wirklich, ich möchte noch dazu sagen, wenn wir das tun, mit einem Gefühl länger sitzen, dann transformiert sich das, dann wird es schwächer. Die kommen immer wieder hoch, aber sie werden schwächer, die negativen Gefühle. Achtsamkeit hat die Fähigkeit, das Negative zu schwächen und das Positive zu stärken. Wenn wir so sitzen mit einem Gefühl und das langsam immer schwächer wird in uns, ja, wir spüren dann die Wut, den Hass, die Eifersucht. Aber wir spüren auch das, womit wir diese Wut, den Schmerz halten. Ich spüre, ich werde nicht geliebt. Und ich spüre meine Angst vor diesem Gefühl. Und dann, wenn ich damit sitze, spüre ich auf einmal die Liebe und die Achtsamkeit, die Offenheit, die Präsenz, die dieses Gefühl hält. Und ich spüre, diese Liebe ist viel größer als dieses Gefühl von, ich werde nicht geliebt oder ich habe Hass oder Wut. Da ist etwas, das das ganz umfängt und auch Mitgefühl hat und sagt, ja, oder weiß, dass mein Schmerz aus der Kindheit kommt und dass ich jetzt nicht aus Bosheit so reagiere, sondern aus diesem alten Schmerz heraus. Und wenn ich diese Liebe fühle, dann habe ich eben das, was ich mir ein Leben lang gewünscht habe. So angenommen werden, wie ich bin, mit meinen negativen Dingen. Mit meinem Hass, meiner Wut, meinem Neid, meiner Angst vor meinem Schmerz, dem Hauptschmerz, ich fühle mich nicht geliebt. Da wird gerade dieser Schmerz von Liebe gehalten. Und ich kann immer wieder zu dieser Liebe zurück. Was tun muss ich allerdings, wenn ich sie suche, kann ich eben dann zu mir nach Hause kommen, statt sie nach draußen zu suchen, wo ich sie nun mal in dieser Form so ganz 100% nie finden kann. Natürlich brauchen wir einen Partner, wir können nicht ohne menschliche Beziehungen, Freunde, Partner, Eltern, Geschwister, Arbeitskollegen, wir können nicht allein leben, das ist auch nicht Sinn der Sache. Aber je mehr wir uns um unsere Gefühle kümmern, umso weniger unrealistische Forderungen stellen wir an den anderen, umso weniger ist unsere Wartung da, der andere soll unsere Wunden heilen, sondern das versuche ich mit meiner Liebe, mit meiner Meditation und bin dann in einem anderen, in einer anderen Lage, besseren Lage, da zu sein, präsent zu sein. Und wenn beide Partner üben, sich alle und beide um ihre Wunden kümmern, sie werden sich immer wieder verletzen, bin ich sicher, aber etwas weniger stark. Und diese Wunde wird immer mehr beruhigt sein. Nun habe ich gesagt, und damit komme ich bald noch nicht ganz zum Schluss, dass wir die Liebe in uns finden, die wir suchen. Aber trotzdem möchte ich jetzt eine kurze Meditation machen über die Sehnsucht nach der Liebe, weil viele Menschen sie gar nicht mehr spüren und nicht zulassen. Und sie hat einen ganz großen Raum, nimmt sie ein in unserem Leben. Ich möchte deshalb damit schließen, dass wir noch einmal kurz zu uns zurückkommen und uns nochmal Meditation begeben. Schließen die Augen, kommen zurück zu unserem Körper, spüren den Ein- und Ausatmen. Und jetzt stelle ich nur zwei Fragen, die stelle ich aber öfters. Welche Art von Liebe wünschst du dir? Was wünschst du dir von der Liebe? In der Partnerschaft oder ganz allgemein, wenn du keinen Partner hast? Was wünschst du dir? Welche Art von Liebe? Zum Beispiel ganz angenommen sein. Was immer wir jetzt denken. Bitte eure eigenen Worte. Wenn du dir also wünschen kannst, was du haben möchtest in deiner Partnerschaft oder allgemein von der Liebe, welche Art von Liebe wünschst du dir? Was soll sie dir geben? Und wenn du das dann hast, was hast du dann? Ich sagte angenommen sein als Beispiel, ich mich ganz angenommen fühle, kann ich mich vielleicht selbst auch besser annehmen. Wenn du hast, was du dir gewünscht hast, was hast du dann? Und wenn du das hast, was gibt dir das denn? Doch ich sagte, angenommen werden, gibt mir vielleicht Liebe zu mir selbst, ermöglicht es. Was gibt mir das? Vielleicht Selbstvertrauen. Jeder sucht für sich die eigene Antwort. Und wenn du das dann erhalten hast, was hast du dann? Was gibt es dir? Und wenn du das dann hast, was bringt dir das? Und dann, was gibt dir das? Dein letztes Mal, wenn du das hast, was gibt dir das?